Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich möchte lesen, und zwar aus Lukas 9, die Verse 23 bis 26, passend zur Predigt heute. Da sprach er zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der der heiligen Engel.
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Jesus, der Provokateur. Wir hören auf ein Wort aus dem Lukasevangelium, Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Geschickt für das Reich Gottes. Bin ich geschickt? Wie geschickt bin ich denn? Sind wir geschickt für das Reich Gottes? Geschickt zur Nachfolge Jesu und damit zu seinen Mitarbeitern in dieser Welt. Worauf kommt's denn da an? Das gibt es ja, dass man für dies oder das einfach kein Geschick hat. Da gibt es die Antons, die nur einen Ton singen und den auch noch schief. Die sind nicht geschickt als Opernsänger oder für Deutschland sucht den Superstar. Oder da gibt es die mit den zwei linken Händen, die irgendwie keinen Nagel in die Wand kriegen. Ungeschickt für eine Handwerkerlaufbahn. Nun, man kann auch ohne Singen gut durchs Leben kommen. Und mancher Nichtpraktiker ist dafür umso geschickter im Reden und Organisieren. Jesus aber spricht davon, dass man auch für die Nachfolge, für den Glauben ungeschickt sein kann. Da hängt dann unser ganzes Christsein, ja sogar die Ewigkeit mit dran. Das hat schon nochmal ein ganz anderes Gewicht, als nur beispielsweise unmusikalisch zu sein. Die spannende Frage lautet: Was macht uns geschickt Und was lässt uns ungeschickt oder gar unbrauchbar für Gottes Reich sein? Irgendwie ist das ein schwieriger Text. Hier lernen wir Jesus von einer ganz anderen Seite kennen. Er provoziert, unnachgiebig, ja fast schroff und sogar herzlos wirken seine Forderungen an die drei Nachfolgewilligen. Übertreibt Jesus da nicht völlig? Dabei kann man heute doch nur froh sein, wenn überhaupt noch jemand bereit ist, sich auf den Glauben oder die Kirche einzulassen. Und dann kommt er uns so. So vergrault man am ehesten die Leute. Nur an wenigen Stellen erleben wir Jesus so hart und schroff. Es muss ihm da offensichtlich um etwas ganz Wichtiges gehen. Um etwas, wo es eben keinen Kompromiss geben kann. Ich denke, Jesus geht es hier um Entschiedenheit, um ein eindeutiges Ja. Aus diesem werden dann immer wieder neue kleine und große Entscheidungen im Alltag folgen. Es geht ihm um die Frage, was hat bei mir Priorität? Worum dreht sich mein Denken, mein Wünschen, mein Planen? Was ist mir ganz wichtig? Was steht sozusagen an erster Stelle? Was und wer hat Vorfahrt? Darüber muss ja Klarheit bestehen. Zwei können nicht gleichzeitig Vorfahrt haben. Das geht schief. Ich muss entschieden sein, ob ich in den Bus steigen will oder nicht. So ein bisschen einsteigen geht nicht. Auch kann ich nicht nur ein bisschen verheiratet sein. Bin ich es aber, wird und muss das auch Auswirkungen haben und Einfluss nehmen auf sehr viele andere kleine und große Entscheidungen. Jesus will, dass wir klar und entschieden auf seiner Seite stehen. Jesus will, dass wir für Gott eine gerade Furche ziehen, klare Sache machen, wie man sagt. Jesus will, dass wir ungeteilt und eindeutig sind. Sonst geraten wir leicht aus der Spur und verfehlen unsere Bestimmung. Jesus will uns damit nicht etwa vor den Kopf stoßen, auch wenn das erstmal so wirkt. Er will uns nicht Druck machen. Er wirbt vielmehr um uns. Er will uns als seine Mitarbeiter. Und er will eben nicht, dass wir einmal dastehen und das Entscheidende verpasst haben. In unterschiedlichen Berichten geht es in dem Textzusammenhang unserer Predigt heute um das Thema Nachfolge. Ehe Jesus den Ernst der Nachfolge betont, wir hatten das in der Lesung gehört vom Kreuz, das man auf sich nimmt, das etwas kosten kann, ehe er davon spricht, spricht er von dem Lohn der Nachfolge. Die Jünger werden mit einer besonderen Kraft und Vollmacht ausgerüstet, bevor sie losgehen und tun, was Jesus ihnen aufträgt am Anfang dieses Kapitels. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Jesus füllt seinen Leuten bei der Speisung der 5000 die Hände, sodass sie dieser riesigen Herausforderung gewachsen waren und ihren Auftrag auch erfüllen konnten. Am Ende heißt es in dieser Geschichte sogar, die vorher steht, sie wurden alle satt und es blieb noch vieles übrig, reich ausgerüstet. Jesus überrascht immer wieder mit großzügiger Fürsorge, gerade dann, wenn wir meinen, nicht mehr weiter zu wissen. Es könnte fast wie ein Prinzip gelten. Jesus überfordert seine Leute nicht, nie. Doch wesentlicher als alle erfahrene Hilfe ist die Beziehung zu Gott selbst. Sie will die eigentliche Lebensmitte für uns sein. Wer mir folgen will, der wird sein Leben gewinnen und erhalten. Ja, nicht einmal der Tod kann ihm dann das Reich Gottes mehr streitig machen. Nachdem seine Jünger Jesus auf dem Berg Tabor dann auch noch in Herrlichkeit verklärt sahen, sollten sie und auch wir heute gewiss werden, wohin uns Gottes Wege wirklich führen. Sein Wort verspricht, und Sie kennen das vielleicht von mir schon, das Lieblingswort aus der Bibel für mich, des Herrn Rat, sein Plan, ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Jesaja 28, 29. Das ist der Hintergrund für unseren Text und die Vorgeschichte von unserem Text mit seiner so hart anmutenden Forderung, entschieden zu sein, ohne Wenn und Aber. Entschiedenheit durchzuhalten fällt ja entschieden leichter, wenn man weiß, wofür man sich entschieden hat. Auch ein Nein zu sagen, fällt mir leichter, wenn ich weiß, wozu ich Ja gesagt habe. An den drei Nachfolgewilligen zeigt Jesus, worauf es ihm ankommt und zeigt damit gleichzeitig, wo wir als Christen immer auch gefährdet bleiben. Der erste ist einer, der Jesus begeistert folgen will. Ich will dir folgen, wohin du gehst, sagt er. Doch Jesus ahnt wohl schon, welche Vorstellungen dieser Nachfolger von dem bevorstehenden Weg zu haben scheint. Wie schnell erliegen wir Verwechslungen? Da wird Nachfolge Jesu verwechselt mit einem Erfolgsrezept. Oder mit einer Sicherheitspolice. Da wird Nachfolge verwechselt mit der Hoffnung, hier unsere Grundbedürfnisse endlich gestillt zu bekommen, sein Schäfchen ins Trockene bringen zu können, existenzielle Sicherheit, ein warmes Zuhause und glückliche Tage zu finden und das möglichst schmerzfrei. Verständlich. Wer will und braucht das nicht? Doch es gibt immer noch etwas Wichtigeres als das, was uns wichtig erscheint. Es ist Gottes Reich, sein Anliegen. Es ist seine Mission in dieser Welt. Es ist seine Gemeinde, der Gottes ganze Leidenschaft gehört. Mit Jesus ist Gottes Reich ja ganz nahe gekommen. Jetzt soll und muss das auch jeder mitbekommen. Schließlich hängt für einen Menschen das ganze Leben und die Ewigkeit daran, ob er mit diesem Gottesreich in Berührung kommt oder nicht. Drum sagt Jesus so eindringlich, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es gibt immer noch etwas Wichtigeres als unsere Wichtigkeiten. Unseren Bedürfnissen, verständlichen Bedürfnissen, steht Gottes Bedarf gegenüber. Und manchmal steht sein Bedarf eben auch konträr zu unseren Bedürfnissen. Dann gilt es, jetzt ernst und wichtig zu nehmen, was wirklich wichtig ist: Gott, sein Wille und seine Sache. Vielleicht auch ein Ja zu seinem Weg mit uns, gerade auch so, wie er uns führt. Das meint ja auch das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter, kein anderes Vertrauen haben als in ihn und ihn lieben. Auch die beiden anderen wollen Jesus folgen. Doch auch ihre Bereitschaft ist nur geteilt. Sie haben beide ein Ja, doch dann kommt noch ein kleiner Nachsatz, der ihnen offensichtlich sehr wichtig ist. Aber erlaube mir zuvor. Der eine will zuvor seinen Vater begraben. Entweder war er gerade gestorben oder er war schon alt und man konnte erwarten, dass er in nächster Zeit sterben würde. Bis dahin würde er gerne den Ruf Jesu aufgeschoben haben. Eigentlich doch ein sehr verständlicher Einwand. Schließlich geht die Familie doch vor, oder nicht? Und der andere hätte sich ja nur noch daheim verabschieden wollen. Na, das gehört sich doch. Man kann ja nicht einfach mir nichts, dir nichts abhauen und auf und davon. Welche Sorgen würden sich da die Angehörigen machen? Am Ende hat er auch noch Verpflichtungen zu Hause. Gewiss, Abschied nehmen fällt schwer. Manchen wurde es da auch schon zu schwer. Und aus der Nachfolge wurde am Ende gar nichts mehr. Den letzten beiden ist eins gemeinsam. Sie wollen Jesus nachfolgen. Sie sind willig. Aber sie haben noch etwas, was ihnen momentan wichtiger oder dringlicher ist. Sie haben andere Prioritäten. Natürlich sind das alles ganz wichtige und ehrenwerte Dinge, die sie da vorbringen. Aber dürfen sie wichtiger sein als Jesus und sein Ruf? Jesus fragt sie, was sie wirklich wollen. Er fragt sie und erwartet nun nicht ein Jein, sondern eben eine klare Antwort. Schließlich geht es um die wichtigste Sache in dieser Welt. Und das ist nicht die Familie. Das ist nicht die Arbeitsstelle. Das sind nicht die eigenen hochanständigen Pläne, so wichtig sie auch alle sind. Das Wichtigste ist und bleibt Gottes Sache, sein Ruf. Gottes Ruf und Gottes Reich. Das Wichtigste ist, dass Gott verherrlicht wird, auch durch uns. Übrigens gab es schon im Alten Bund, im Alten Testament, eine Regelung für Menschen, die sich ganz besonders Gott hingegeben, Gott geweiht haben. Auch für hohe Priester galt das, dass sie nämlich mit keinem Toten in Berührung kommen durften, auch nicht in der eigenen Familie. Sie waren eben ganz für Gott ausgesondert und sollten damit ganz dem Leben zugewandt bleiben. Wie viel mehr musste das nun bei Jesus gelten? Darum sagt er, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es gibt noch Wichtigeres als unsere Wichtigkeiten. Jesus geht vor. Jesus sieht bei uns deutlich die Gefahr eines gespaltenen Herzens. Im Ernstfall würde es dann schwanken und versagen. Nur eine ungeteilte Hingabe, wo die Prioritäten klar sind, lässt angesichts des zu erwartenden Kreuzes auch durchhalten. Der normale Alltag ist dafür das Übungsfeld. Vielfach steht ja Gottes Wille auch gar nicht quer zu einem wohl eingerichteten Leben, zu Eigentum und den Anforderungen, die eine Familie mit sich bringt. Aber wenn's drauf ankommt, wenn wir nicht sowohl als auch, sondern nur noch entweder oder sagen können, was zählt dann? Darauf kommt es Jesus hier offensichtlich an. Da muss man bereits vorher nämlich entschieden sein, um sich dann, wenn es gefordert wird, richtig entscheiden zu können. Und manchmal muss man das in einem Bruchteil einer Sekunde tun. Wohl dem, der dann eine klare Entschiedenheit hat. Natürlich dürfen und sollen wir die Errungenschaften der Zivilisation nutzen und auch genießen. Aber wie hart käme es uns an, wenn wir auf sie auch nur für kurze Zeit verzichten sollten? Um Gottes Willen. Wie schwer würde es uns vielleicht fallen, das Vertraute und Gewohnte hinter uns zu lassen? Denken wir an die evangelischen Salzburger vor knapp 300 Jahren. Lange hatten sie ihren Glauben in Ruhe gelebt. Aber dann kam der neue Erzbischof Firmian nach Salzburg. Der begann, die römischen Edikte mit Gewalt durchzusetzen. Die zahlreichen evangelischen Bergbauern im Salzburger Land wurden nun vor die Wahl gestellt, ihren evangelischen Glauben abzusagen, ihre Bibeln und Predigtbücher herauszugeben oder binnen weniger Tage das Land zu verlassen mit dem, was sie tragen konnten. Da standen sie nun vor der Frage, was ihnen mehr wert und wichtiger war. Ihr ererbtes Land, ihr Besitz, ihr Vieh, ihre Heimat oder ihr Glaube. Auf einmal wurde für sie bitter spürbar, was Nachfolge heißen kann. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester und sie wussten plötzlich nicht mehr, wo sie am nächsten Tag ihren Kopf zum Schlafen hinlegen sollten. Trotzdem verließen damals mehr als 20.000 evangelische Salzburger unter der Leitung von Josef Scheidberger ihre Heimat und zogen um ihres Glaubens willen in eine völlig ungewisse Zukunft. In solchen Situationen sind schnell die Oberflächlichen von den Entschiedenen getrennt. Die Entschiedenen gingen den schweren Weg. Doch gerade auf diesem Weg erfuhren sie auch viele Hilfen und haben schließlich in Ostpreußen unter Friedrich Wilhelm I. eine neue Heimat gefunden. Interessant ist ja, dass Ostpreußen ein besonderes Land war und ist, in dem der Glaube Boden fasste. Auch unser Werk, zu dem unsere Gemeinde gehört und die Mutterhäuser, der Deutsche Gemeinschaftsdiakonieverband und die Gemeinschaftsverbände in ganz Deutschland, ein großes Werk, hat dort in Ostpreußen seinen Anfang genommen. Dort war eine Atmosphäre der Offenheit für Glauben. Vielleicht eine Frucht aus der Aussaat jener Salzburger, die dort ihre Heimat fanden. Eine Frucht, die bis heute nachwirkt. Fällt es uns heute nicht oft schon schwer, um Gottes Willen den kleinen Verzicht zu üben? Gottesdienst statt Jogging oder Faulenzen im Bett? oder ein Opfer einzulegen, das mir nicht leicht fällt, statt nur einer Kollekte aus dem, was mir gerade so übrig ist. Der große Theologe aus Heidelberg, aus Tübingen, Adolf Schlatter, sagte einmal: Jesus macht die volle Entschiedenheit ganzer Hingabe zum Merkmal des Christen. Solche ganze Entschiedenheit gibt es ja durchaus auch anderswo zu beobachten. Zum Beispiel die Hornbach-Werbung: Werde eins mit deinem Projekt. Und das erleben wir doch im Alltag, wie Hobbybastler und Heimwerker ganz in ihrer Sache aufgehen und alles andere muss hinten anstehen. Oder wie unter Fußballfans und Sportbegeisterten, dass das Nummer eins ist, alles andere muss zurückstehen, wenn es darum geht. Oder unter Autoschraubern und Motorradfreaks, die wissen, was Priorität hat für sie. Auch unter Häuslebauern und Gartenfreunden erleben wir solche Leidenschaft für ihr Ding. Erleben wir das genauso auch für als kirchliche Mitarbeiter und im Gemeindeengagement? Ganz bei der Sache sein, sich eins machen mit seinem Gottesprojekt, darum geht's. Geschickt sein fürs Reich Gottes ist keine Begabung, die man hat oder nicht. Unser Geschicktsein erwächst aus unserer Hingabe. Geschickt sind wir nicht aus uns, geschickt werden wir, indem wir Jesus folgen und uns an ihn halten. In letzter Zeit habe ich oft die Frage gestellt: Gott, warum quälst du mich mit Schmerzen und mit mancherlei Behinderung? Ich würde doch gerne dir dienen, mehr dienen. Dann kam mir aber die Antwort: Dann tu es gerade so und darin ganz getrost im Vertrauen, das ist mein Weg mit dir, geh ihn. So dienst du mir. Die grundsätzliche Haltung unseres Herzens wird sich gerade in den kleinen Entscheidungen des Alltags zeigen. Nicht immer ist ein Alles oder Nichts gefordert. Wenn's aber drauf ankommt, zeigt sich, was bei uns Priorität hat. Und da lädt uns Jesus ein, die Prioritätenliste neu zu ordnen, wieder nach oben zu rücken, was dahin gehört, um Gottes Willen. Nachfolge ereignet sich ja mitten in unserem Alltag, in unseren Wohnungen, an unserem Arbeitsplatz, dort, wo wir sind. Nachfolge ereignet sich, wenn ich für den bete, der mich geärgert hat. Nachfolge ereignet sich, wenn ich die Fremden freundlich begrüße und sie freundlich behandle. Nachfolge ereignet sich, wenn ich im Restaurant ein Tischgebet spreche, wie es in der Familie sonst auch üblich ist. Oder habe ich da doch eher Angst, dass die Leute komisch schauen? Nachfolge ereignet sich, wenn ich mich über den Erfolg eines anderen mitfreue. Oder nagt da vielleicht doch der Neid in mir und führt zu einer abfälligen Bemerkung? Nachfolge ereignet sich, wenn ich mich schützend vor den stelle, über den schlecht geredet wird. Oder halte ich mich lieber doch diskret im Hintergrund? Nachfolge ereignet sich, wenn ich mich um einen bescheidenen, umweltverträglichen Lebensstil bemühe. Oder neige ich doch eher zur Gedankenlosigkeit? Nachfolge ereignet sich, wenn ich ein freundliches Wort für die Mitarbeiterin im Supermarkt habe, die mich bedient. Oder nehme ich das als selbstverständlich hin? Man bezahlt ja auch schließlich dafür. Nachfolge ereignet sich, wenn ich mich entschuldigen kann. Oder tue ich doch lieber gerne so, als sei nichts gewesen? Bin ich bereit zu Vergebung und Neuanfang oder bin ich nachtragend über viele Jahre? Diese vielen kleinen Dinge und Entscheidungen im Alltag sind es, die uns das Reich Gottes verkündigen lassen. Sie machen etwas von der Jesusart sichtbar durch unseren Lebensstil. Darum hängt so viel davon ab, was bei uns auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Das wirkt sich nämlich aus und das spürt man uns ab, ob wir es wollen oder nicht. Christsein, Nachfolge ist eben eine Lebensentscheidung. Sie beeinflusst unser ganzes Leben. Sie kann Konsequenzen haben, die wir uns unter Umständen noch gar nicht vorstellen können. Hören wir neu den Ruf an uns, komm, folge mir nach, mach ganze Sache, mach ernst. Lass mich nicht nur eine Nebenfigur in deinem Leben und Alltag sein. Das macht das Beispiel vom Pflügen und dem Ackerbau deutlich. Wenn es am Ende eine Ernte geben soll, muss etwas erarbeitet werden, wachsen und reifen. Und wir sind daran beteiligt. Das ist unser christlicher Auftrag, nicht nur für Hauptamtliche. Wir alle sind Vollzeit-Christen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, sagten unsere Väter, ganz schön provokativ. Das ist radikal. Und heilsam zugleich, denn alles andere lässt uns nicht nur unbefriedigt zurück, sondern bringt uns auch selbst und andere nicht weiter. Jesus will bei uns Priorität haben, bringt sich neu in Erinnerung. Auf diesem Wege macht er uns geschickt. So gelingt es, eine gerade Spur zu ziehen, entschieden und eindeutig zu leben. Jesus will, dass wir uns auf Gott und sein kommendes Reich konzentrieren. Lasst uns nicht müde werden zu fragen, Herr, was entspricht jetzt dir und deinem Willen? Lasst uns darum im Alltag uns immer wieder auf Jesus besinnen und uns an Jesus halten. Das macht uns geschickt für das Reich Gottes. Amen.